göttliche Geheimnisse oder Geheimnisse Gottes. Wir haben im Neuen Testament das griechische Wort Geheimnis, Mysterion. Können wir alle ein wenig Griechisch. Mysteriös. Mysterion kommt 27 Mal vor, dreimal in den Evangelien, und dabei handelt es sich immer um die Geheimnisse des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel. Also eigentlich nur eine Art von Geheimnis Gottes in den Evangelien. Und dann haben wir im Buch der Offenbarung dieses Wort viermal. Und die übrigen 20, drei in den Evangelien, dreimal, im Buch der Offenbarung Jesu Christi viermal, dann bleiben von 27 noch 20 übrig, und die sind alle dem Apostel Paulus anvertraut. Typisch. Zudem handelt es sich bei den drei Vorkommnissen dieses Wortes in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, handelt es sich wie immer bei Königreichsangelegenheiten um Sachgeheimnisse, sind aber allerdings sehr gewaltig. Und diese Geheimnisse des Königreiches Gottes oder des Königreichs der Himmel haben wir ja bei der Betrachtung der Gleichnisse weitgehend erkennen können, dass Gott seinen Sohn nur in Gleichnissen die Dinge aussprechen lässt, Dinge, die von Grundlegung der Welt an von Gott verborgen worden sind, vor Engeln und Menschen, vor der ganzen Schöpfung, durfte Jesus nur wieder in Gleichnissen aussprechen. Und zwar nicht etwa, um die Dinge zu offenbaren, sie mussten ausgesprochen werden durch Jesus und mussten schriftlich festgehalten werden im Neuen Testament. Deshalb rede ich in Gleichnissen zu Ihnen, den Volksmengen, haben wir gelernt. Ja, weil sie hören, nicht hören und mit dem Herzen nicht aufnehmen. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa sehen und hören und mit dem Herzen aufnehmen, um sich etwa bekehren zu müssen. Das ist die Situation. Und das hat Gott eben längst vorher alles, die Herzen erforschend, erkannt und gewusst und hat sie dann verschont vor noch schlimmerem Gericht. Hätte Jesus deutlich mit ihnen geredet und hat Gott gewusst, dann lehnen sie mich noch mehr ab. Hassen sie mich noch mehr. Dann wäre ihr Gericht noch schlimmer geworden. Noch gewaltiger. Deshalb verborgen von Gott, haben wir gelernt. Erstens, weil es sich um ganz furchtbare, schwere Dinge handelt, die Gott ja in väterlicher und göttlicher Weisheit und Güte eben mal verborgen hat, dass seine Geschöpfe nicht von Anfang an schon mit den zukünftigen Unheimlichkeiten sich belasten müssen. Und das Zweite, der zweite Grund, warum Gott diese gewaltigen Dinge verborgen hat, weil es sich um so wunderbare, herrliche, kostbare Kleinodien handelt, von denen er wusste, da wären Engel und Menschen gar nicht fähig, diese Dinge würdigerweise entgegenzunehmen. Die würden sogar die dümmsten Sachen damit machen. Also, warum verborgen? Zwei Hauptgründe. Das Gegenstück haben wir dann am Ende des Neuen Testamentes im Buch der Offenbarung Jesu Christi. Da finden wir ein Geheimnis. Babylon, der Großen, der Mutter der Huren der Erde. Ein Geheimnis noch einmal. Diese große Babylon als Hure. Das Geheimnis des Weibes, das wird dann doch wohl etwas erklärt, aber wieder in verschlüsselter Sprache. Dann haben wir am Anfang, Offenbarung 1, Vers 20, das Geheimnis der sieben Sterne. Die sieben Sterne sind sieben Engel und die sieben goldenen Leuchter sind sieben Gemeinden. Dann haben wir gelernt, wirklich ein Geheimnis. Jetzt das tragische Geheimnis, dass diese sieben Gemeinden alle im damaligen der römischen Provinz Asia sich alle, also im heutigen westlichen Teil von Kleinasien sind die sieben Gemeinden, sich alle vom Evangelium der Gnade, also diesen Personalgeheimnissen im Gegensatz zu Sachgeheimnissen des Reiches, abgewandt haben und sich wieder nach Jakobus, haben wir jetzt da etwas Kenntnis nehmen dürfen, die letzte Stunde, um was es da geht, sich wieder zurückgewandt nach Jerusalem. Man kann gläubig sein an den Herrn Jesus und gleichzeitig noch erst recht wie noch nie Eiferer für das Gesetz. Was das für Gott bedeutet. Scheint mir immer wieder die ja, weitgehend schwer verständliche Gerichtsverfügung und Handlungsweise Gottes eigenartig. Warum oder was das für Gott bedeutet, gläubig an den Herrn Jesus und alle sind eifrig für das Gesetz. Da sehe ich die Zusammenhänge oder die ja, Dinge, Sodom und Gomorra, Sündenstätte, Abraham bittet für diese Städte, marktet mit Gott, beginnt, sind da sicher 50 Gerechte. Ja, dann wird ich schon. Er marktet herab, er hat auch kaum Daumen, nicht? Kann man sagen, bis auf 10. Und dann gibt Abraham auf, ja, und auch um 10 gerechten Willen würde ich Sodom schonen. Jetzt sind in Jerusalem nach Pfingsten Zehntausende oder Tausende mindestens, man kann das griechische Wort auch mit Zehntausenden übersetzen, Juden Zehntausende, alle gläubig an den Herrn Jesus und alle Eiferer für das Gesetz, gläubig an den Herrn Jesus, Zehntausende oder Tausende, machen wir es mal noch, ja, herabgeschraubt, Tausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus, sind also gerecht vor Gott, soweit. Und was lässt Gott trotzdem geschehen? Schont er dann Jerusalem und den Tempel, wenn da Tausende von Christusgläubigen Juden da sind? Nein, er schont nicht nur mich. Ich habe den Eindruck, das Gericht über Sodom und Gomorra war barmherziger als das über Jerusalem und den Tempel und die Juden in Israel. Ich schließe diesen Gedankengang ab mit der Repetition, dass Gott den gleichen teuren Loskaufpreis von Golgatha, den er zum Loskauf von Sünde und Schuld und Tod und Verdammnis bezahlt hat. Den gleichen kostbaren Preis hat er bezahlt, um uns vom Gesetz loszukaufen. Lesen wir in Galaterbrief. Da merken wir, was das Gesetz vom Sinai in den Augen unseres Gottes für eine Bewertung hat. Wenn er den gleichen teuren Preis bezahlt, um seine Geliebten von diesem Gesetz loszukaufen. Und dann ist man gläubig an den Herrn Jesus, freut sich der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, aber jetzt erst recht ran ans Gesetz. So. Und der Vorderste von denen allen war ja der Saul von Tarsus. Maximal. Und den hat der Herr gerade aufs Korn genommen. Gesagt, du kommst mir da recht. Kommt mehr dabei. Und wie wissen wir? So, jetzt dürfen wir übergehen zu den 20 Geheimnissen, die der Geist Gottes diesem letzten der Apostel, der eines Tages sagt, ich bin nicht, ja, wie Christus sich zu nichts hat machen lassen in seiner Erniedrigung. Und da dürfen wir beachten, dass wir in Römer 11, Vers 25, das Geheimnis der Verstockung Israels zum Teil vor uns haben. Und dieses Geheimnis der Verstockung Israels ist ja in Römer 11 uns so wunderbar dann geoffenbart, dass die, ich beginne gleich hinten, dass die 2000-jährige Verstockung des Unglaubens, also dass Israel in Bezug auf diesen Jesus von Nazareth 2000 Jahre lang jetzt ungefähr diesen Jesus von Nazareth als ihren Retter ablehnt und uns, die wir uns auf ihn berufen, als Erlöser der Welt, Messias Israel, einzig gezeugter Sohn Gottes und so weiter, das lehnen sie nicht nur ab die 2000 Jahre, sondern verfluchen das täglich. Den Namen Jesus und uns. Das weiß man, das geben sie also selber zu. So. Warum genehmigt Gott so etwas? Ich habe gesagt, ich beginne in Römer 11, nein, noch nicht ganz hinten, aber in der Dreierstufe. So haben wir jetzt diese an unsere Begnadigung durch Jesus Christus nicht geglaubt, auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. So. Ja, was sagen wir Frommen dazu? Na, so etwas. Also weshalb lässt Gott Menschen im Unglauben ihren Weg gehen. Ne? Er lässt ihnen ihren Willen. Ne? Die wollen von diesem Jesus nicht wissen. Ne? Gute Nachricht. Die wollen von Jesus nichts wissen. Und Jesus weinen vom Ölberg her. Wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Hände ihre Tischlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Bitte, ihr habt nicht gewollt. Also hat Gott ihnen ihren Willen zum Unglauben gelassen, bitte. Und wenn Gott einen Eigenwillen genehmigt zur Durchführung gibt bei den Juden die 2000 Jahre, bedeutet das gleichzeitig Verstockung. Verstockung, wenn Gott ein Herz verstockt, dann heißt das, dein Wille, dein böser Wille geschehe jetzt. Und dann kann er nicht mehr zurück. Also alles andere, als dass Gott je irgendeinen auch nur von Ferne vergewaltigen würde, also dein Herz verstockt wird einfach, ohne dich mehr zu fragen oder anzusehen oder zu prüfen. Nein, gar nicht. Und dann sind wir, und vorher kommt Stufe 2 zurück, wir unter die Begnadigung gekommen, wir, ich würde dann weiterfahren und schreiben, aufgrund von Golgatha. Und Paulus muss schreiben, wir sind unter die Begnadigung gekommen durch ihren Unglauben. Ja, liebe Geschwister, so hört langsam alles auf bei unseren frommen, eigenen frommen Gedanken, durch ihren Unglauben. Und alles zusammen, das ist jetzt Stufe 1, am Römer 11, Vers 11, nämlich, sind sie etwa gestrauchelt, dass sie zu Fall kommen sollen, dass mit ihnen aus ist, dass Gott sie abschneiden soll oder will. Nein, Gegenteil. Durch ihren Fall ist die Rettung geworden und ihr Fall bedeutet den Reichtum der Nationen und die Rettung des ganzen Weltalls. Also, Geheimnis der Verstockung, Israel. Verstehen wir, ist das eine ganz köstliche Sache? Da dürfen wir in einer Weise ins Herz Gottes hineinschauen, nicht? Ja, aber bitte, das steht ja schon 2000 Jahre lang so geschrieben. Ne? Ja, Gläubige lesen das und merken nicht. Ja. Ist ihnen alles so klar? Nicht? Sie sind so belehrt worden, also das ist so und das ist so und das ist so und mehr brauchen wir nicht zu wissen. Ja. Dem entspricht dann im 2. Thessalonicher 2, Vers 7 das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und dem Paulus schreibt, das war damals schon wirksam. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Was haben wir jetzt vor uns? Eiferer für das Gesetz nach Golgatha. Gläubig an Jesus. Katastrophe. Vor Gott, bitte. Aber das sind die einen Juden und die anderen Juden sind gesetzlos. Also im Moment muss ich gestehen, ich weiß nicht, was von beiden schlimmer ist. Das erste ist schöner, nicht? Gläubig an einen Jesus ist fein. Eifer für das Gesetz dabei, schlimm. Ein Gesetzloser, wie steht es bei denen? Der ist kalt, der ist nicht lau. Der ist kalt. Hesekiel 35, oder? Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt gesagt. Hesekiel. Die Zeit der Not Israel, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Nein, da ist ein anderes Wort. So kostbar. Aha. Probier es noch eine Stelle, sonst weiß ich auswendig, weiß ich. Jesaja gegen 55. Jesaja 55. Wir sind jetzt am Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Auch hier Vers 6. Suchet Jehova, während er sich finden lässt. Nicht? Diesen Spruch lesen wir da und ab und zu richtig auf Karten. Aber dann leider ein Punkt. Suchet den Herrn, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Aber jetzt? Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Also an wen richtet sich jetzt das Wort der Gnade? An den Gesetzlosen und den Mann des Frevels. Und zwar, wie geht's weiter? Und er kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und jetzt kommt, denn meine Gedanken sind nicht eure frommen Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure frommen Wege. So geht es ja dann weiter. Bitte. Wenn ein Gesetzloser sich diesem Gott stellt, auf diese Einladung, was ist dann im gleichen Moment passiert? Unser Prüfstein im Glauben, wir, die wir nicht mit Werken umgehen, sondern dem Gott glauben, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Punkt. Steht so geschrieben. So steht geschrieben. Ja. Bitte, das sind ja so und so viele Billionen Volt. Nicht? Der Kraft der Liebe Gottes. Die Gott in seiner Barmherzigkeit herabtransportiert auf 0,6 Volt. Nicht? Wenn wir die Bibel lesen. Nicht? Ja. Ja. Also, merken wir, Geheimnis einerseits hier jetzt unheimlich. Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Geheimnis der Verstockung Israel. Unheimlich. Aber wenn wir hineinschauen dürfen, wohin? In die Gedanken des Herzens, Gott unseres Gottes, wenn wir da hineinschauen dürfen, dann sind die furchtbaren Geheimnisse gleichzeitig kostbarste Perlen. Nicht zu bezahlende Perlen. Nach dem Herzen Gottes. Warum Gott gerade dem Apostel Paulus, gerade 20, Geheimnisse anvertraut hat, das Allerheiligste bei Salomo ist 20 Ellen breit, 20 Ellen lang und 20 Ellen hoch. Also da haben wir 20 hoch 3. Ne? Ja. 20 Geheimnisse des Apostel Paulus, das lagen wir in Römer 16, Vers 25 auf. Was habe ich gesagt? Also Römer 16, 25, ja. Wen aber der euch zu befestigen vermag, das betone ich ein Wörtchen, nicht nur weil es hier vorkommt, sondern weil es bei Paulus immer wieder vorkommt, dem aber der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium. Na, was ist Paulus? Hast du ein besonderes Evangelium? Jawohl, ja. Das Evangelium der Gnade Gottes, ohne Werke, ohne Gesetz, vollständig kristallklare Liebe Gottes, Geist Gottes. So. Wenn ich es wage, Geist Gottes noch auszusprechen, bitte. Wenn wir vom Geiste geleitet sind, Galater 5, dann sind wir nicht unter Gesetz. Ja. Also. Und in dem Maß, wie ich bewusst oder unbewusst mich unter Gesetz stelle oder mich unter Gesetz stellen lasse, ja, bin ich nicht vom Geist geleitet. Also, nicht selten genau das Gegenteil, was da praktiziert und verkündet wird als Geistesleitung. Wenn ich das tue und mich so verhalte und das nicht, dann sind wir vom Geist geleitet. Weiter. Nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesu Christo nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, ja, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, ja, Paulus und seine Mitarbeiter,
nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, das heißt Paulus, das, was mir anvertraut ist, nach meinem Evangelium, da handelt es sich um Dinge, die sind bis jetzt, ne, wo er den Brief schreibt, verborgen gewesen, verschwiegen. Ne. Die sind alle verheißen, bezahlt, so im Alten Testament, aber nicht geoffenbart. Gibt es Dinge im Alten Testament, die versiegelt sind und verschlossen, dem Verständnis? Na ja, also. Hat Gott diese Dinge versiegeln und verschließen lassen, damit überhaupt in alle Ewigkeit nie jemand das verstehen soll? Bis, heißt es dann, bis der Zeitpunkt. Und hier ist der Zeitpunkt mit der Bekehrung dieses Saul von Tarsus, der Zeitpunkt gekommen, wo Gott die Geheimnisse, ja, seine Geheimnisse offenbart. Ja. Mein Evangelium, habe ich betont, Epheser 3, Vers 3. Vom Vers 1 schon. Dieser halt, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesus für euch, die Nationen, also die Adresse. Wie heißt die Adresse des Jakobus? An wen? Die 12 Stämme. Und dass dieser Apostel ausgerechnet Jakob heißt, wie der Stammvater Jakob, ne? Ist auch nicht von ungefähr. Ne? Wie soll ich sagen? Ja. Naja, ich sag's gleich, ne? Als der Stammvater Jakob wegen dem Hass Esau fliehen musste ins Land der Väter nach Osten, technisch, da hat er jetzt als fliehender, ja, junger Mann unterwegs allein, die lange Reise durch Wüsten und weiß was alles, ne? Da hat er zu Gott, dem Gott seiner Väter Abraham und Isaac, gebetet, ungefähr wie folgt. Ja. Wenn du mich behütest unterwegs, und wenn du dann, wenn alles gut geht, und du mich wohlbehalten wieder zurückführst, nicht, dann will ich dein Knecht sein. Also, ist das typisch Jakobus? Also Jakob, ne? Scheint einfach den Jakob und den Jakobinum, sagen wir mal, nicht, dass wir zwischen Fleisch und Blut geimpft zu sein. Ja. Also, hier sind wir in Epheser 3. Den Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, Achtung, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, das ist wieder persönlich, das ist wieder frech. Die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Jeder gläubige Mensch, Jude oder Nationenmann, der gläubig ist an den Herrn Jesus, hat erkennt den Herrn Jesus Christus. Aber was kennen sie alle noch lange nicht? Das Geheimnis des Christus. Das Geheimnis des Christus. Dass Christus Sohn Gottes ist, dass er Mensch geworden ist und für uns gestorben ist und auferstanden ist, das ist allen Gläubigen bekannt. Das ist laut Remilch. Laut Remilch.
Bruder Geier pflegte zu sagen, also normalerweise ist Milch für Säuglinge. Aber, sagte er, auch ich als Vater in Christo erquicke mich ganz gerne so einen heißen Sommer an einem Glas kalte Milch. Ne? Ist dann in Ordnung? Ja, sicher. Ne? Wir vergessen nie, was Milch ist. Die Grundlagen bleiben. Mir das Geheimnis des Christus geoffenbart, will ich es in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, also nicht nur Israel, sondern den Menschen allen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste. Ja. Da ist die Frage, dürfen wir da alle, auch die 12 Apostel hier dazuzählen, ne? Das Geheimnis des Christus geoffenbart. Denn Paulus spricht ja von Propheten und Aposteln, die seine Mitarbeiter sind. Und dann schreibt er, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Ich repetiere, woran ihr merken könnt, wie ich dieses Geheimnis zuvor in Kurzem beschrieben habe, mein Verständnis erkennen könnt in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, bitte, nicht kundgetan, nicht geoffenbart worden ist. Alle Geheimnisse Gottes sind im Worte Gottes, im Alten Testament und im Neuen Testament schriftlich festgehalten. Denn wir lesen, mein Gedanke, das sind die wunderbaren Gedanken Gottes, die voller Geheimnisse sind für uns. Meine Gedanken gehen nicht weiter als mein Mund. Und alles, was der Mund Gottes ausgesprochen hat, finden wir wo? Hier. Das heißt, da drin ist alles vorhanden, was in den verborgensten Gedanken des Herzens Gottes vorhanden ist. Festgehalten, aber nicht kundgetan, nicht geoffenbart. Bis zu den von Gott bestimmten Zeitpunkten und, Achtung, den entsprechend ausgewählten Werkzeugen. Und hier vorerst einmal nur eines. Er ist, sagt der Herr zu dem Geister Ananias in Damaskus, ne? Dieser Saul ist für mich ein auserwähltes Rüstzeug, das ich weit weg zu den Nationen senden werde. Also, und jetzt kommt noch ein Punkt, wo verschiedene unserer Brüder anderer Meinung sind als ich. Ne? Und ich, also, Paulus schreibt ja, jeder sei seiner Meinung gewiss, und da bin ich meiner Meinung ganz gewiss. Also das darf ich ja. Nämlich, wenn wir dann lesen, von dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht gut getan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist, nämlich, jetzt kommt Inhalt, Vers 6, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung. Und wie legen die Brüder dann das aus? Ich kenne sie persönlich, also da das fällt gegenseitig nicht etwa an der Liebe dann, das, deshalb darf ich das so freimütig sagen. Die wollen unbedingt jetzt, Achtung, dass wir die Nationen
Miterben, Miteinverleibte und Mitteilhaber mit den Verheißungen Israel seien. Und da sage ich, was steht denn hier? Nicht Israel, sondern in Christus. Da muss ganz Israel abdanken. Wo Christus erscheint, bitte, muss Israel abdanken mit allen Vorzügen. Was haben wir denn gelernt? Gewinn- und Verlustrechnung des Apostels Paulus. Ne? Schon Israel, Hebräer von Hebräern, es liegt am achten Tage und was das Gesetz betrifft, ein Eifer und so weiter und so weiter. Alles Gewinn, ne? Maximal. Was das Gesetz betrifft, tadellos erfunden. Niemand, kein Engel und kein Mensch kann mich einer Gesetzesübertretung nach den Buchstaben zeigen. Tadellos erfunden. Eifer für das Gesetz. Na, das Gesetz, so. Und dann fährt er weiter. Jetzt aber, um Christum zu gewinnen, ne, habe ich dies alles erstens als Verlust gebucht, ne, und wiederhole dies alles, nicht nur als Verlust, sondern achte ich Christus gegenüber als Dreck. Ja. Ich sage immer wieder, wenn dann, ne, gesetzestreue Juden, ja, Steine gegen den Apostel Paulus aufgehoben haben, ne, na, dann können wir denen wirklich nicht böse sein. Ne. Gar nicht. Gar nicht. Das sind ja nicht nur unverdauliche Trockenschürzen, sondern ne, den Juden ein Ärgernis. Ja. Und zwar das Kreuz, nicht? Ja. Sie nehmen die an Christus gläubigen Juden, Gesetzestreu und Eifer für das Gesetz, die nehmen das Kreuz von Golgatha an. Bitte. Auch als Sühne für ihre Schuld, nicht? Grundlage für ihre Rettung. Aber als was ist? Dass das Kreuz von Golgatha jeden bisherigen Gewinnanspruch eines Menschen so oder so begraben hat. Vollständig abschreibt, ne? Als Verlust bezeichnet oder als Kurzstreck. Ne? So. Hm. Ihr könnt denken, wenn ich da vorn stehe und solche Dinge auszusprechen habe. Ne? Ist unser Kampf wieder Fleisch und Blut? Ne? Ja, bitte. Also, angenommen, es wäre jetzt ein gesetzestreuer Jude hier gekommen heute Abend, nicht? Also, ich könnte es dem nicht übel nehmen, wenn er sagt, also den bringe ich um bei nächster Gelegenheit davon. Nicht? Also dann hätte ich gekämpft wie der Fleisch und Blut, nicht? Aber das kann nur vom Gesetz her kommen, nicht? Aber unser Kampf ist ja nicht wie der Fleisch und Blut, sondern wieder, aha, wieder Mächte der Finsternis, Fürstentümer und Gewalten, Kosmokratoren, Weltbeherrscher in diesem Weltall. Ne? Ja. Mit ihren Heeren. Und was ist so einer davon? Ne? Ja. Also da stehe ich an vorderster Front. Ne? Ja. Und wie ist das möglich? Nur in der Deckung von Golgatha, mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben. Da haben die überhaupt gar nichts mehr anzufangen und anzusetzen. Da ist nichts mehr zu machen. Ne? Und unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wo wollen die antreten? Auch nicht, auch unmöglich. Ne? Also, dieses Miterben, Miteinverleiben, Mitgenossen, ne? Alles in Christus Jesus. Bitte. Nicht mit Israel. Natürlich freuen wir uns, nicht? Freuen wir uns. Und vergessen nicht, dass wir den ganzen alttestamentlichen Reichtum, ja, den Gott Israel übergeben hat, ne, dass wir den jetzt lesen können als Verheißung, als Evangelium, alles verwandelt, jeden Fluch verwandelt in Segen, jede Finsternis in Licht und jede Verdammnis in Rettung und wie die Gegensätze alle heißen. Ne.
Deshalb lieben wir Israel, ne? Und deshalb liebt der Herr Jesus Israel. Welche dumme Frage, nicht wahr? Liebt Gott Israel? Liebt der Heilige Geist Israel? Ja. Aber wem hat ganz Israel alle schwersten Gerichte und das Dahingegebensein zu verdanken? Diesem Gott, ihrem Gott. Und das Wunderbare bei Israel ist wieder das. Ich habe den Eindruck, ich will mal so sagen, wenn Gott den Germanen, also den hochwertigen nordischen Stämmen, diese Dinge anvertraut hätte, in gleicher Weise übergeben und Propheten, solche deprimierenden und degradierenden und beschämenden Schriften in Bezug auf das Volk Israel selber, nicht? Was lesen wir denn da alles da von den scheußlichen Gräueltaten Israels und der Väter und Sünden, ja. Die Tochter Zion, ihre Sünden, die Sünden Sodoms sind nicht der Hälftebereich der Sünden der Tochter Zion, nicht? So. Also, die Germanen, oder wie sie nun, oder die Sachsen, ne, die hätten alle diese Schriften vernichtet. Grundsätzlich. Und was machen die Juden? Trotzdem bewahren die die auch bis auf den Buchstaben und bis auf ein Pünktchen des Buchstabens. Aha. Merkt ihr, man kann Israel lieben, ja, lieben mit der Liebe Jesu, mit der Liebe Gottes, dann ist es in Ordnung. Und dann bleibt man im Gleichgewicht. Und dann darf man klar sehen, und dann darf man aber jeden Juden, auch die Steine auf Paulus geworfen haben und auf Stephanus geworfen haben und den Herrn Jesus gekreuzigt haben, darf man sogar verstehen, ja, und ihm gar nichts mehr zurechnen. Darf man das, wenn man den Juden begegnet mit der Liebe Gottes, darf man ihnen begegnen, ohne ihnen alles, ohne ihnen irgendetwas zuzurechnen? Böses, ne? Also selbstverständlich, ne? Was rechnet denn die Liebe Gottes zu? Was, wie viel, wann, wem, wie? Also, 20 Geheimnisse hat er gesagt. Ne? Ja. Aber es ist erst 5:05. Aber der Text ist so gewaltig, da müssen wir nochmal hören. Vers 4. Wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, das Geheimnis, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches den anderen Geschlechten, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleiter und Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu sind wir das alles. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft, mir den Allergeheiligsten. Als mein Mund, mein Wort. Dann ist erstens im Worte Gottes was alles vorhanden?
alle wunderbarsten Tiefen der Gedanken der Liebe Gottes. Alles da. Aber versiegelt und verschlossen vorerst dem Verständnis. Und wem allein? Mir, nach meinem Evangelium, mir, dem Allergeringsten, ist das Geheimnis offenbart worden. Merken wir das? Ist das ein Personalgeheimnis? Ein Personalgeheimnis Gottes und Jesu Christi im Heiligen Geist und ausgerechnet den Letzten, der nach der Gerechtigkeit des Gesetzes in Frage gekommen wäre, dem hat Gott die Dinge auch im Wort verborgen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott zugewandt und Gott war das Wort, also biblisch angemessen. In Gott verborgen ist gleichbedeutend mit dem Worte Gottes verborgen. Das ist vollständig identisch. Deshalb können wir Glieder am Leibe des Christus, die unter dieser wunderbaren Gnadenbotschaft stehen und gehen und leben und vollendet werden dürfen, ist uns das, ja, also jetzt sage ich wenigstens mal mir, sind die Zeugnisse Alten Testamentes noch köstlicher als die des Neuen Testamentes. Ja. Ist Jesus der wahrhaftige Weinstock? Jawohl. Weiß er dann Bescheid um Weinfragen? Wenn er sagt, der neue Wein ist gefährlich, der ist explosiv, nicht? Explosiv, nicht? Gärungskräfte sind da. Also bitte nicht alte Schläuche und keine geflickten Schläuche. Und sagt dann, wer aber vorher alten Wein genossen hat, nicht? Der sagt, der Alte ist noch milder, der ist noch besser. Also ist Jesus Weinkenner. Ja, er hat uns ja ins Haus des Weines geführt, steht geschrieben. Was heißt das? Gibt es verschiedene Sorten Wein? Entschuldigt, wenn jetzt jemand Temperenzler ist unter uns, der darf mich aber nicht steinigen jetzt, wenn ich so spreche. Sonst wäre kein Temperenzler, nicht? Also, das ist so kostbar, so kostbar. Das Blut Jesu Christi ist ja dargestellt durch das Gewächs des Weinstocks, durch den Wein. Nicht? Also, bitte. Altes Testament ist nun für uns, denen die Geheimnisse Gottes geoffenbart werden, wachstümlich, und als Nachahmer des Apostels Paulus, wie er uns ja einlädt, seid meine Nachahmer, darf jeder von uns lernen, ein Verwalter der Geheimnisse Gottes zu werden. Dafür achte man uns. Erstens, Unterruder, Galeeren, Häftlinge Jesu Christi einerseits und andererseits Verwalter der Geheimnisse Gottes. Der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern, also das sind ja unsere Gegner, Fürstentümer und Gewalten, in den himmlischen Örtern. Gegen die ist unser Kampf. Dass jetzt diesen Gewaltmächten durch die Versammlung, die Ekklesia, kundgetan werde die gar buntfarbige Weisheit Gottes nach dem äonischen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Also, wenn wir jetzt solche gewaltigen Gottesgedanken und Gottesordnungen nicht nur betrachten dürfen, sondern bezeugen dürfen und darin leben und weben dürfen, nicht? Ja. Dann ist Gott daran, wir können nichts dafür, das ist die Gnade Gottes, nicht? Ist Gott daran, diesen unseren Feinden, nicht? an uns Schwächlingen, an uns noch nach außen in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde herumirrenden, seine buntfarbige Weisheit kundzutun. Wir wissen, wir alle können nicht in unser Herz hineinschauen, was Gott da hinein gezeugt hat, an Gottes Leben und so weiter. Aber können die hören, was wir sprechen? Wie wir zusehen, wie wir uns benehmen gegenüber dem, was wir gehört haben? Kolosser 1, Vers 26. Ein Kolossalbrief, eine Kolossalstatue, ja, im Neuen Testament. Also, Kolosser 1, Vers 26. Ja, lesen wir schon wieder von Vers 24 an. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und erstatte in meinem Fleische, ergänze ist treffend, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung. Die Kraft des Paulus, sich in seinen unheimlichen Leiden noch freuen zu können. An einer Stelle schreibt er, die Drangsale, wo? Ausgerechnet in Asien, wo die sieben Gemeinden sind, waren so furchtbar, dass selbst wir am Leben verzweifelten, dass wir Apostel versucht wurden, wie? Über Vermögen. Und sonst gilt von Gott aus in seiner ganzen Schöpfung, dass Gott nie versuchen lässt, über Vermögen. Nur dieses besondere Werkzeug der Gnade Gottes, in welchem der ganze Reichtum Gottes vorhanden ist. Demgegenüber leistet er es sich, den Übervermögen zu versuchen, sodass er mit seinen Genossen am Leben verzweifelte, wo in Asien. Den sieben Gemeinden, die in Asien sind, schreibe. Du weißt, Timotheus, alle, die in Asien haben sich von mir abgewandt nach Jerusalem. Ja. Also, jetzt gäbe ich am liebsten gern mal auch ein Gläschen kalte Milch mit nach dieser schweren Speise. Ja. Aber die ist ja immer zwischendrin. Die ist immer zwischendrin. Und ist immer die Grundlage. Also, wir lesen weiter. Ja, das heißt, weil unsere Leiber schon Glieder Christi sind, nur noch einmal wiederholt, ist ja, das schreckliche Wort, brauche ich jetzt, automatisch, weil unsere Leiber schon Glieder Christi sind. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder Christi sind? Ist jedes, auch kleinste Leid, Schmerz, Krankheit, schreckliche Dinge am Leib, sind schon Leiden des Christus. Also, wenn ich da krankes Glied habe, leide ich dann. Sind das meine Leiden? Oder nur da vom kleinen Finger, der zerquetscht ist? Ja, bitte. Jetzt verstehen wir den Paulus. Wieder. Für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin. Wieder ich. Nach der Verwaltung Gottes, die mir Paulus, in Bezug auf euch, wo bin ich da, gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, zu ergänzen. Er vollendet, ja, mit uns allen zusammen, die Leiden des Christus. Ja, bitte. Wenn unser alter Mensch mit Christus am Kreuze hing, nicht? Das ist da von Gott der Fall. Ne? Dann sind wir ja ein Bestandteil vom Lamme Gottes, das die Sündenlast der Welt trägt. Nicht? Und wenn wir dann lesen im Propheten Jesaja, er fürwahr trug unsere Krankheiten, nahm auf sich unsere Schmerzen. Ja? Ja? Und dann können ungezählte Menschen kommen, die vor Gericht gestellt sind und sagen, ja, entschuldige, verehrter Richter Jesus, du hast ja wirklich schwer gehabt, am Kreuz und vorher, die Geißelung und alles. Aber das hast du ja keine Ahnung, was ich erlebt habe, dass mir durch Krebs mein halber Kopf abgefault ist bei lebendigem Leib und ich nur noch einen halben Kopf, ein halbes Angesicht hatte. Was ich jetzt sage, habe ich gesehen, einen ägyptischen Arzt im Krankenhaus da oben. So, was macht denn der Herr Jesus? Wenn einer so kommt, dann kann der Jesus nicht sagen, ja, na, das stimmt nicht. Dann sagt, na, das hat Jesus nicht gehabt. Und unzählige, schwerste, furchtbarste Krankheitsmöglichkeiten hat Jesus an seinem Leib nicht gehabt. So. Aha. Aber da wir Glieder seines Leibes sind und dieser ägyptische Arzt kam durch die dortige gläubige Oberschwester als Mohammedaner bei der unheimlichen Situation zum Glauben an Jesus Christus. Und als Bruder Gogel und ich den besuchten auf Wunsch der Oberschwester, nicht? Und wir kaum konnten hinschauen, nicht? War wohl alles sauber gereinigt, aber noch die Hälfte vom Kopf, nicht? Und der lebt noch. Da haben wir nichts Gescheites zu tun, fragten wir, wie können Sie das ertragen, nicht? Und hat er nur so gemacht. Und die Oberschwester hat den Gekreuzigten über ihn aufgehängt, nicht? So. Ja, und dann waren wir still, nicht? Ja. Eben, jetzt können unzählige Menschen, die auch irgendwie bei lebendigem Leib verfaulten halt oder sowas Schreckliches, nicht? Erleben mussten. Da lässt dann, wenn die den Herrn Jesus so angehen, wie ich jetzt da konstruiert habe, nicht? Dann ruft der den ägyptischen Arzt und sagt, bitteschön, das war ein Glied an meinem Leibe. Ne? Ja. Wen trifft der Schmerz mehr, das Glied selbst oder das Haupt? Ja. Bitte. Und jetzt, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Also nicht nur die Leiden des Christus vollendet er mit uns, sondern das Wort Gottes vollendet, ist ihm gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Also die letzten Gedanken Gottes und die letzten Wege Gottes finden wir nicht im Alten Testament und nicht in den Evangelien und nicht in der Offenbarung, sondern nur bei Paulus, bitte. Wenn wir letzte Gotteszeugnisse hören wollen, über die letzten Dinge, die letzten Gedanken Gottes mit seiner Schöpfung, da haben wir uns hier zu melden. Bruder Schumacher sagt so schön treffend, ja, Paulus ist der uns von Gott zugeteilte Klassenlehrer. Das heißt nicht, dass wir auch bei anderen in anderen Ausbildungsabteilungen auch Hörer sind oder Hospitanten sind oder so etwas. Selbstverständlich. Da gilt wieder für uns, alles ist euer. Ne? Alles ist euer. Jetzt tatsächlich in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, nicht nur ihm, geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei, unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein feines Psalmwort, ich von David, ich habe den Herrn stets, beständig vor mich hingestellt. Also ich stelle mich ständig in die Gegenwart meines Gottes. So. Und du hüllst mich ein, zur Rechten, zur Linken, überall. So. Das ist wunderbar. Aber das Geschöpfe, und dann auch solche wie wir, den Heiligen Gottes in sich tragen dürfen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und immer mehr in Bezug auf euch, die Nationen. Die Stelle in 1. Korinther 2, Vers 7 haben wir schon so oft näher ansehen dürfen, nämlich, darf ich nur kurz nennen, euch, Korinther, konnte ich nur Milch zu trinken geben. Ihr seid unmündige, fleischliche Kinder, aber in Christo. Ihr seid unmündige und trotzdem in Christo. Streit und Neid ist unter euch und so weiter. Seid ihr da nicht nur fleischlich? In Christo. Und dann sagt er, und euch konnte ich Christus nur verkünden als gekreuzigt eben. Grundlage, Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben, auferstanden. Wir haben das ewige Leben. So, Korinther, klar. Aber wir reden aber Geheimnis Gottes unter den Vollkommenen. Ja. Und wer sind denn die Vollkommenen? Die das Gott abnehmen. Die das Gott abnehmen, so seid ihr nun vollkommen gemacht in ihm. Ja. Der hat's. Und darf daran festhalten. Wir reden aber Geheimnis Gottes unter den Vollkommenen, Geheimnis, die Verborgene in einem Geheimnis, Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes, die Verborgene, wurde gerade dort unter Beweis gestellt, wo alle Feinde Jesu Christi, himmlische und irdische, sich alle Mühe gaben und triumphierten, dass dieser eine gehasste, verschmähte, getötet werden konnte. Und jetzt triumphierten und ihn ausziehen konnten und annageln konnten, bloßgestellt haben. Gerade hier hat sich das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, nämlich in Bezug auf seine Liebe, auch ihnen allen ihre Übertretung nicht zurechnen, sondern indem er sie ihn annageln ließ, ließ er gleichzeitig ihre Übertretungen ans Kreuz nageln. Also hinweg tun, hat sie hinweggetan. Indem sie das Schrecklichste taten gegen den Heiligen Gottes, hat der Heilige Gottes die Grundlage geschaffen, dass diese seine Gegner alle begnadet werden können. Wir reden aber Geheimnis unter den Vollkommenen. Aber bevor wir diesen Abend schließen, liebe Geschwister, dürfen wir ein Wort nicht vergessen. Was steht denn in 1. Korinther 13, Vers 2? Und wenn ich allen Glauben habe, das hat Gott, und alle Geheimnisse weiß, alle 20 des Paulus, die 4 von Johannes und die 3 der Evangelien, wenn ich alle Geheimnisse weiß, was aber? Hätte der Liebe nicht, wie viel wäre ich Gott dann wert? Da spricht der Geist Gottes. nichts. Gott hat allen Glauben, er weiß alle Geheimnisse und so weiter und so weiter. Und sagt aber, wenn das nicht bei mir alles Liebe wäre, dann wäre ich nichts. Und wenn ich mich dahin gebe und verbrennen, kreuzigen ließe, lasse und so weiter, für alle, und es wäre nicht aus Liebe geschehen, dann wäre es allen nichts nütze. Allen nichts nütze. Ah. Ich weiß noch gut, Bruder Geier hat mich da seinerzeit angezündet. Er hat gesagt, gut, also Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ein Verwalter soll mindestens mal eines wissen, wie viel Räume es in dem betreffenden Haus gäbe, welches er zu verwalten hat. Und was in den Räumen normalerweise alles vor sich gehen darf und vorhanden ist. So. Ja. Dann habe ich mich da dahinter geklemmt, nicht? Auf diesen Hinweis und Konkordanz. Und ich zum Glück im Moment, wo es da so kam, aha, ja, so langsam werde ich auch ein wenig Verwalter der Geheimnisse Gottes, kam gerade die Stelle da an die Reihe. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß und hätte der Liebe nicht, nichts wert, alles. So. Ja. Aber wir durften jetzt ja heute Abend sehen, auch in den schrecklichsten, unverständlichsten Geheimnissen der Gesetzlosigkeit und der Gottlosigkeit und der Verstockungsgerichte Gottes nicht. Da ist das Geheimnis seiner wunderbaren Liebe noch herrlicher. Liegt vor, sodass wir da nicht mehr fragen müssen, wie kann Gott, der die Liebe sein will, solche furchtbaren Gerichte genehmigen. Da haben wir ein innerstes Verständnis und dürfen sagen, wenn ihr Glauben hättet, sagt er den Juden, der Jesus, wie ein Senfkorn, Minimalglaube heißt das, ne? Glauben, dann würdet ihr zu diesem Berge, nämlich Zion sprechen, werde aufgehoben und ins Meer geworfen. Was heißt das? Unter alle Nationen zerstreut. Wenn ihr Glauben hättet, ihr in Senf kommt, dann würdet ihr zu diesem Schwarzmaulbeerfeigenbaum sagen, werde entwurzelt und wieder ins Meer geworfen. Ja, was heißt das? Das sind ja alles Gerichtsverfügungen Gottes gegenüber Israel. Und das sind von Gott was für Angelegenheiten? Des Glaubens. Und zwar Minimalglaube Gottes heißt, ich kann dieses mich scheinbar anklagende Gericht von unheimlichen Vorgängen, über Israel kann ich jetzt verfügen, das alles tue ich im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Ist dann in Ordnung? Dann ist in Ordnung. Im Glauben. Und wie viel glaubt die Liebe? Alles. Dass trotzdem oder erst recht ganz Israel in einer Weise gerettet werden wird, wie ich Gott Israel nie retten könnte und verherrlichen könnte, wenn ich Israel immer so als Lieblingssöhnchen am Gängelbahn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geführt hätte. So.
Weiteres Band leer.
Vorbei, also wir schließen. Ja, Willi, durch den Dank.